Früher habe ich ja wirklich immer in den Tresen gestanden und morgens 10:30 hier. Die Straßen sind tot, Reeperbahn rauf und runter, es ist nirgends was los. Dann mache ich die Tür auf und komme im Fernsehen rein und hier tobt das Leben. Das muss man erlebt haben. Also wirklich, das auf einen Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, das ist völlig scheißegal.
Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr heute im legendären goldenen Handschuh. Wir sind zu Gast bei Wirt Jörn Nürnberg. Moin Jörn.
Hallo, moin.
Und erstmal Prost.
Ja, sehr zum Wohl.
Jörn, ist ja ziemlich ruhig gerade hier. Ihr habt geschlossen, wie alle anderen auch. Gab's das überhaupt schon mal in eurer Geschichte?
Also länger als 3-4 Tage grundsätzlich nicht. Selbstverständlich, immer wenn wir renoviert haben, dann war 3-4 Tage zu, wenn wir hier im Gastraum was gemacht haben. Das geht natürlich dann nicht anders, aber das haben wir richtig immer organisiert, dass wir, wenn dann montags zugemacht haben und nach Möglichkeit donnerstags abends ging das dann meistens schon weiter.
Und das bedeutet bei euch ja auch dauerhaft geöffnet, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ne?
Richtig.
Ihr hattet immer auf.
Das ging seit den 60er Jahren, fing das irgendwann an, ein 24-Stunden-Betrieb zu werden und seitdem war das auch grundsätzlich immer, immer und immer so.
1953 wurde der Laden von deinem Großvater eröffnet. Erzähl mal was zur Geschichte.
Ja, der hat nach dem Krieg seinen Sport irgendwann weitergeführt als Boxer und hat dann auch noch als Profi hier und da etliche Kämpfe sogar noch bestritt. Dann war er aber irgendwann vorbei. Er hat immer gesagt, es kommt den richtigen Zeitpunkt, findet ein Boxer nie. So, entweder hören sie zu früh auf oder zu spät auf und so. Er war Ende 30, das ist für einen Hochleistungssportler schon, glaube ich, in dem Fach schon alt. Da ist man wirklich schon alt dann. Dann fing er an bei einem Freund, das war hier in der Hainheuerstraße. Und bei dem hat er zuerst gekellnert. So. Das hat ihm nicht so gefallen. Und dann hat unsere Großmutter gesagt, Mensch, Herbert, das können wir auch alleine. Ne? Und dann wurde ihm ein Laden angeboten. An der Ecke Taubenstraße war das. Da hat er den ersten goldenen Handschuh eröffnet. Hier, wo der Standort heute ist, da ist nach Feierabend, das war auch da schon ein Frühlokal, ist er hierhin. Hier war ein älteres Ehepaar und die haben eine unwahrscheinlich tolle Ochsenschwanzsuppe, müssten die gemacht haben. Die war legendär, wohl bekannt auf St. Pauli. Und da ist er nach Feierabend gerne hierher gegangen, hat eine Ochsenschwanzsuppe gegessen, mit dem ein bisschen gequatscht und seinen Tag so ausklingen lassen dann. Es ging wohl da schon tatsächlich hier und da auch sowas Ähnliches wie Schutzgeld-App, das waren ältere Leute, die das hier betrieben haben. Und da kamen so 3-4 Typen immer, die sich hier benommen haben, so als wenn denen der Laden gehört, haben verzehrt, nicht bezahlt und haben ihnen auch Geld abnehmen wollen. Und das haben sie meinem Opa erzählt und haben gesagt, du, wenn die mal da sind, dann zeig mir die mal. Ne? Und dann sind tatsächlich wohl 3 von denen gekommen und dann hat er die mehr oder weniger rausgeschmissen hier. Hat nicht nur geboxt, er konnte sich auch so körperlich ganz gut durchsetzen, obwohl er nicht groß war. Der war nur 1,70, aber der hat sich nichts gefallen lassen. Und daraufhin hat dieses ältere Ehepaar gesagt, wenn die hier aufhören, er fand den Standort hier gut, dann könnte er den Laden von denen pachten. Und das war dann 1,5 Jahre später tatsächlich, sind sie dann auf ihn zugekommen und haben gesagt, du Herbert, wir haben keinen Bock mehr und wenn du Lust hast. Und dann hat er hier den goldenen Handschuh am 1. Juni 1955 eröffnet. Und seitdem ist er auch hier am Hamburger Berg. Von morgens 4 war das ein Frühlokal mit Küche. Morgens gab es hier Frühstück. Wie gesagt, diese Ochsenschwanzsuppe, die Dame in der Küche, die das damals zubereitet hat, die hat er mit übernommen, tatsächlich, die ist auch bei ihm geblieben. Also bei ihm kamen viele Taxifahrer oder Leute, die selbst auf St. Pauli gearbeitet haben. Da waren die Lokale ja meistens 4 Uhr dicht und er hat ab 4 Uhr aufgemacht. Und da waren viele aus dem Hafen Schichtarbeiter, ne? Und das war ein Frühlokal. Er hat es dann immer, solange er hier alleine hat, er mit einem Kellner gearbeitet, auslaufen lassen. Das hieß mittags 12, 12:30 war dann irgendwann Feierabend, so. Das ging, das hat er 6 oder 7 Jahre durchgezogen. Und das hat er tatsächlich 7 Tage die Woche durchgezogen, die ganzen 6 oder 7 Jahre lang. Das war nur morgens hin und wieder mal, dass meine Oma vielleicht mal aufgemacht hat. Dann unser Großvater hat auch selber gerne mal mitgefeiert. Dann ist er aber spätestens um 5, 6 dann auch wieder hier gewesen und hat dann weitergemacht. Und 7 Jahre durchgehend, nicht frei, kein Urlaub und sowas alles, das gab es einfach damals noch nicht. So, ja, da wurde gearbeitet. Ende der 50er Jahre fing das erste Mal unser Vater hiermit an. Der hat bei ihm damit gearbeitet. Das lief zu Anfang nicht so rund. Der war dann mal hier, dann hat er im Starclub gearbeitet, dann war er wieder hier, dann hat er bei Henning Schneiderei gearbeitet. Unser Großvater, der gab eine Vorgabe, so und so musste das sein. Der wollte das genau so haben, wie er das haben wollte. So, ne? Und das hat wohl zu Anfang, da war unser Vater ja auch noch sehr jung, 19, 20, 21, so, musste er sich vielleicht hier und da auch noch austoben. Und als er im Starclub gearbeitet hat, hat er Freundschaft mit den Fascher-Brüdern geschlossen. Horst Fascher und vor allen Dingen den Jüngeren, Fredi, die waren sehr befreundet. Als er dann Ende 60er hier wieder angefangen ist, hat er eigentlich unseren Großvater gematcht, wie wäre es denn, wenn wir 24 Stunden aufmachen? So. Und dann hat er gesagt, ja, probieren wir aus. Und dann hat der Freund von ihm, der Fredi, der hat hier am Tag mitgearbeitet, im Wechsel natürlich mit anderen und dann gab es eine Nachtschicht dazu und so fing das dann an, dass es 24 Stunden waren. Das Interessante daran ist halt, dass auch die Fascher-Brüder, aber auch unser Vater und dann später auch sein Bruder Bernd, der Jüngere, hier auch gearbeitet, die waren auf St. Pauli auf bekannt halt. Ne? Die waren überall in der Gange. In der Zeit, wo er zum Beispiel im Starclub gearbeitet hat, hat er viele kennengelernt. Dann hat er bei dem Henning Schneiderer eine Zeit lang gearbeitet, hat er viele kennengelernt. Dann besuchten die sich ja auch viel gegenseitig. Ne? Und dann wurde das auch hier tatsächlich, dass die Leute, wenn morgens, da war um 11 Schichtwechsel oder um 10, dann eben nicht nach Hause gegangen sind, sondern noch geblieben sind. Ne? Und das waren auch unterhaltsame Typen. Der Friede, das war ein ganz lustiger, der konnte unheimlich viel erzählen und hatte immer viel Schabernack im Kopf und war sehr beliebt auch hier auf St. Pauli.
Wann bist du dann dazu gekommen?
Ich bin erst nach dem Tod von unserem ältesten Onkel. Der ist 80 verstorben. Ich hatte zu der Zeit im Gustav Adolf von Schweden gearbeitet. Wollte hier eigentlich nicht arbeiten. Ich hatte einen anderen Plan. Ich wollte also auch nicht ein Leben lang Kellner bleiben. Das war jetzt nicht so mein Ansinnen. Ich wollte irgendwann mal ins Management von der gehobenen Gastronomie. Also ich habe nach meiner Lehre im Hamburger Rathaus gearbeitet, im Bankerservice. Das habe ich 1,5 Jahre gemacht, habe Staatsempfänge mitgemacht und alles solche Sachen. Ja, und dann kamen wir wieder ins Gespräch und er sagt, Mensch, versuch das doch mal. Und muss ganz ehrlich sagen, was mich hier sofort geflasht hat, innerhalb der ersten 14 Tage, waren die Menschen. Dieser super sympathische Umgang miteinander, alle miteinander, das war unbeschreiblich für mich. Und das war ja eine völlig andere Welt als das, was ich vorher gemacht habe. Und das hat mir unheimlich zugesagt. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, vor allem auch. Die haben mir wirklich viel, viel, viel Freude bereitet.
Aber du kanntest das doch sicherlich schon, ne? Du bist doch. Nee, gar nicht?
Nein, wenig.
Du warst als Kind nicht mit hier, oder wie?
Nein, mein Vater mochte das überhaupt nicht haben, wenn ich, also jetzt mein Vater, nicht mein Großvater, wenn ich mich überhaupt auf St. Pauli rumgetrieben habe. Das konnte der überhaupt nicht leiden, was mich natürlich nicht davor abgehalten hat, mit 16 Stunden in der Freiheit rumzubutschern und zu machen. Das war einfach verlockend so, da kannst du ja nicht gegen anderen. Damals gab es noch so Läden, Blue Up oder das ist heute Freiheit 36. Dann gab es da unten einen Keller, da waren Autoscooter, ständige Autoscooter mit mega toller Musik und so. Das war natürlich für mich als jungen Bengel, da konnte ich gar nicht widerstehen. Ich war immer und überall auf dem Kiez zu finden. Nur er durfte das nicht mitkriegen. Denn hat er tatsächlich Theater gemacht. Das
hat er aber mitgekriegt, ja?
Ja, er hat dann hin und wieder mal mitgekriegt und dann gab es dann immer natürlich Diskussionen und was mich aber nicht davor abgehalten hat, ein paar Tage später wieder Lust zu putschern. Ne, das ist, war einfach zu verlockend, zu faszinierend. So. Ich mochte das auch, ja, unter Menschen sein, so, das war für mich das Wichtigste überhaupt.
Ja, und also 1980 bist du ja eingestiegen, ja?
Nein, richtig angefangen bin ich dann 82.
82, okay.
82 habe ich das, im April habe ich 14 Tage mit ihm zusammengearbeitet. Das war nicht so, also wir beide direkt zusammen, das war nicht so gut. Und dann haben wir aber für uns eine Lösung gefunden. Ich habe dann erst am Tag gearbeitet und später in der Nachtschicht gearbeitet.
Also ihr habt getrennt voneinander Schichten gemacht.
Ja.
Warum? Ist das so eskaliert dann?
Ja, ich, also auch mein Vater war nachher so, nach dem Motto so, mein Wort ist Gesetz. Ne? Der hat das echt fertig gekriegt, finde ich, hatte zu tun. Und er sagt, ey, du, zu mir, ich bin sein Sohn, ey, du, und macht so. Habe ich gar nicht darauf reagiert. Also er hat mich mit dem Finger rangewunken. Und dann zwei Stunden später haben wir hier einen Kaffee zusammen getrunken und dann sagte er so, also was ich nochmal sagen wollte, wenn ich so mache, dann heißt das, du sollst herkommen. Ich sag, du, und wenn ich so mache, heißt das, ich komme nicht. Ne, also wir haben uns, ja, auch da, ne, ist schon so eine Sache. Ne? Also, natürlich hatten wir uns lieb auf der einen Seite und deswegen haben wir nachher auch für uns entschieden, es ist besser, wenn wir nicht direkt zusammenarbeiten. So, ne, so Hand in Hand, hintereinander weg, war einfach gesünder.
Ja. Ja. Lass uns mal einmal von der Geschichte des Ladens wegkommen. Nee, stimmt gar nicht. Wir bleiben bei der Geschichte, aber wir gehen zu einer anderen Geschichte. Der Laden hat ja nun Berühmtheit erlangt auch durch einen sehr zweifelhaften Gast, den ihr hattet, und zwar den Serienmörder Fritz Honka. Deswegen steht ja auch über eurer Eingangstür Honka-Stube. Hast du den irgendwie kennengelernt, den Honka?
Nein.
Nie gesehen?
Nein.
Nee. Und aus Erzählungen irgendwie, was ist dir da bekannt?
Wenig. Da wurde, zu der Zeit war ich 13, 14, glaube ich, so. Wann war das? 74 oder so? Kann das angehen?
74, ich glaub, 75? 74 oder 75. 74,
gut, da war ich 14, 15. Da hat mich das mal so gar nicht interessiert. Überhaupt nicht. Da hatte ich also so 100.000 andere Baustellen. Mädchen wurden interessant, Freunde verabreden, was weiß ich auch immer. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und unser Vater hat auch zu Hause nicht so wahnsinnig viel drüber erzählt. So. Er wurde damals hier auch oft dazu befragt, aber das war jetzt bei uns zu Hause kein Thema.
Wie ist das für dich, dass gerade so eine Person jetzt bei vielen im Kopf ist und die verbinden den Laden damit?
Ja, gut. Mord und Totschlag hat die Menschen immer fasziniert. Ne? Also das ist so, dass seit Jahrhunderten, ne, werden Bücher geschrieben über irgendwelche, ja, seit Jahrtausenden so, über Morde und hast du nicht gesehen, und das fasziniert die Menschen und zieht sie immer wieder an. Und genauso hat die Geschichte, für mich ist das ein krankes Arschloch gewesen, aber die Geschichte, die Menschen eben auch immer wieder fasziniert und irgendwie, ja, zieht Menschen sowas wohl an. Anders kann es ja nicht sein.
Hat sich denn da was verändert nach dem Buch von Heinz Strunk und dem Film, der dann von Fatih Akin noch rausgekommen ist? Hat sich hier im Laden was verändert dadurch?
Ja, wir sind schon, der Laden war ja schon immer interessant, muss man dazu sagen, aber das war dann nochmal wieder so ein Hype, wo viele Touristen gekommen sind. Das ist speziell am Wochenende, ne? Hat man das schon gemerkt.
Vom Kino ins reale Leben.
Genau, das ist ja, ich meine, das hat man ja nun auch nicht so oft, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Der lief ja nun im Kino rauf und runter und dann haben sie das direkt hier ja so zum Anfassen, und es hat sich ja hier in der Gaststube als solches in den letzten 50 Jahren nicht so wahnsinnig viel verändert. Ne? Außer, dass da jetzt vielleicht keine Gardine mehr im Durchgang hängt, sondern eine Lichterleiste. Oder der Wiedererkennungswert ist ja definitiv von 1960 bis heute ununterbrochen, den erkennt man wieder. Ne? Also wenn man Bilder aus den 70er oder 80er hat und den jetzt sieht, der Wiedererkennungswert von dem Geschäft als solches ist da.
Ja. Im Buch von Heinz Strunk wird das ja eigentlich hier als ein Ort der Gestrandeten dargestellt. Eine traurige Gestalt nach der anderen. War das früher wirklich so?
Auch da gab es alles. Also als ich anfing, gab es auch natürlich vom, wie sagt man, Sozialhilfeempfänger, aber auch damals schon bis zu irgendwelchen, ja, wahrscheinlich wohl Millionären, die sich hier die Tür oder die Klinke in die Hand gegeben haben.
Ja. Und heute, wie ist das Publikum? Hat sich das verändert?
Im Grunde genommen nicht. Das ist nach wie vor, dass wirklich alle Gesellschaftsschichten quer durch dabei sind.
Schreib mal die Atmosphäre hier, weil du ja vorhin schon gesagt hast, dass es sowas ganz Besonderes ist, diese Gemeinsamkeit.
Ja, das Besondere daran ist einfach, erstmal wird ja hier jeder mit Du angesprochen, hier gibt es ja nicht, das ist Herr Müller und das ist Herr Blablabla oder hier ist jeder, das ist Mehmet, das ist Klaus, das ist was weiß ich. Damit geht das schon mal los, dass man immer eigentlich die Menschen hier auf Augenhöhe begegnet. Und das alleine ist ja schon was Besonderes. Ne? Das ist ja schon, dass das eben nicht so abgestuft ist, sondern hier sitzt jeder mit jedem und quatscht mit jedem und trinkt ein Bierchen zusammen oder ne? Und feiert auch miteinander. So. Das finde ich schon eine außergewöhnliche Situation. Ich glaube nicht, dass das sonst oft zu finden ist.
Es ist ja hier auch, ich war ja selber auch hier mal, das ist ja eigentlich auch nicht so, dass hier die Gäste unbedingt an einem Tisch sitzen, am nächsten Tisch sitzt die nächste Gruppe, sondern man ist ja wirklich gemeinsam. Also wenn man hier reinkommt, dann hat man Anschluss.
Ratzfatz. Das ist, ja, das ist wohl auch ein so ein Phänomen hier, dass man es ist eigentlich kein Außenstehender. Das geht immer, man wird sofort gefangen von dem Ganzen. Das ist tatsächlich so. Und man ist auch ganz schnell involviert. Und das geht von jetzt auf gleich. So. Ich glaube, das hat auch viele immer wieder fasziniert. Und das ist ja das, was wir Menschen ja letztendlich auch suchen. Ich gehe ja unter Menschen, um Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Und wenn ich dann in so eine Gaststätte lande, jetzt wie hier Goldene Handschuh oder es gibt ja nun auch diverse andere tolle Locations, wo das auch ähnlich ist, das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja gerne dann andere Menschen kennenlernen.
Gibt es denn immer noch Leute, die hier irgendwie mehrere Tage am Stück am Tresen kleben bleiben?
Zum Wochenende mit Sicherheit.
Ja?
Ja, klar. Es gibt einige, die freitags nach Feierabend kommen, die ich sonntags morgens, wenn ich hier bin, immer noch sehe. Also das ist keine Seltenheit. Das kann durchaus passieren, ja. Okay. Und das sind auch Jungs oder Mädels, die jobben wie du und ich. Ne? Die haben eine Wochenende frei und rauschen da wirklich mal so ein Wochenende auch mal durch, wenn das drauf ankommt.
Vielleicht vermieten die ihre Wohnungen unter oder so am Wochenende und haben einfach keinen anderen Schlafplatz.
Oder man verliert einfach das Gefühl von Zeit und Raum auch. Ne? Also das ist mir selber hier auch öfter schon passiert. Also gerade in solchen Ecken, wo hier sind ja 3-4 Kneipen, heute sind das echt nur noch 2. Ne? Eigentlich Elbschlosskeller und Handschuh. Früher waren hier mehrere, die 24 Stunden auf hatten. Dann hast du auch manchmal Zeit und Raum völlig verloren.
Hast du da früher auch selber mitgefeiert?
Kräftig.
Kräftig, zu kräftig?
Hin und wieder.
Ja? Ja. Rückblickend. Jo. Eine Erfahrung, die du lieber nicht gemacht hättest?
Nee. Alles gut. Man hat es natürlich überzogen hier und da, ganz klar. So das, aber das gehört dazu, ne? Das gehört ja an der Lebenserfahrung dazu. Einiges macht man und einigen ne, weiß man halt, stopp, jetzt hast du es überzogen und zieht seine Lehren draus. Ne? So sollte das ja sein.
Hast du Lehren draus gezogen?
Naja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, dass wir alle nur diesen einen Körper besitzen, den wir haben. Und wenn du solche Sachen machst, wo du, was weiß ich, zwei Tage durchfeierst und Halligalli machst, das bleibt ja auch in den Knochen hängen irgendwann. Also kann man froh sein, wenn man dann noch alles gut beieinander hat, ab einem gewissen Alter.
Bist du dann hier kürzer getreten hinterm Tresen oder wie hat sich das ausgewirkt?
Das auch. Das hatte ich aber schon immer gesagt. Hinterm Tresen ist so eine Sache, da sollst du ja die Leute bespaßen und umso älter du wirst, wird das natürlich nachher immer schwieriger. Da braucht man sich nichts vormachen. Und umso schwieriger das wird, umso mehr Alkohol habe ich auch getrunken. Und ich habe immer gesagt, hinterm Tresen bis 50, das kannst du mit durchziehen. Mit gutem Gewissen, das habe ich auch. Und dann habe ich mich in den Tresen nach und nach rausgezogen.
Mhm.
Und habe das halt Jüngeren überlassen. Und das ist auch gut so. Jüngere Leute ziehen auch jüngere Leute an. Das muss man ja auch mal so sehen, ne? Ganz klar.
Der Alkoholpegel ist hier ja schon bei einigen ziemlich hoch. Also doch wirklich hoch auch. Und ist der Stressfaktor auch groß?
Ja, also da hast du recht, der Alkoholpegel ist hier hoch. Viele, die hier kommen, haben vorher meistens schon woanders gefeiert oder waren essen oder hatten dann ja schon ihr Weinchen, Sekt, was weiß ich auch immer oder waren schon in einer anderen Kneipe und ihr dicht gemacht und kommen dann hier in Handschuh rein und sind praktisch schon gut angeheitert. So. Und na klar, selbstverständlich ist dann ab einem gewissen Punkt, es ist auch manchmal, dass die Leute uneinsichtig werden oder ne, ich hab auch damals ab einem gewissen Punkt bei einigen gesehen, wenn ich gemerkt habe, das driftet ab, die haben sich überhaupt nicht mehr im Griff, dann habe ich denen auch nichts mehr verkauft. Dann wurden die auch stinkig manchmal oder waren beleidigt oder fingen an mit mir rumzupöbeln oder ne. Aber das gehört auch dazu, dass man dann als Wirt dann irgendwann mal sagt, wenn ich das sehe, dass die völlig von der Rolle sind und völlig planlos in der Gegend rumlaufen, dann ist einfach mal Schluss. Ne? Dann gibt's halt, kannst noch was trinken, Zelda, Kaffee, was weiß ich, Cola, Brause, whatever, kriegst du noch von mir, aber es gibt keinen Alkohol mehr erstmal. So. Ne? Und das hat auch mal einen Stressfaktor dann zur Folge.
Ja. Gab's dann hier schon häufiger Schlägereien?
Im goldenen Handschuh?
Mhm.
Nein, sowas gab's hier nie. Grundsätzlich nicht.
Nee?
Nein.
Hier wird geschunkelt.
Genau. Wir sind alle auf Kuschelkurs hier.
Hast du denn Leute, die schon, ich meine, es kommen ja nicht nur angeheiterte Leute hier rein, es kommen ja auch wirklich rotzbesoffene teilweise rein. Hast du die dann auch schon abgewiesen, direkt an der Tür? Nee, sorry.
Ja, klar. Natürlich. Das hat dann auch einen Stressfaktor, ganz klar. Das sind oft die Uneinsichtigen, die dann natürlich auch manchmal aggressiv werden und das stimmt, ja.
Bist aber nie in eine blöde Situation geraten, wo es richtig brenzlig wurde?
Nein, Gottes Willen, nie.
Na wie, nein, um Gottes Willen. Also so abwegig wäre das jetzt nicht, oder?
Ja, also im Kneipenleben auf St. Pauli, da gehört auch hin und wieder dazu, da gibt es natürlich, was ich vorhin schon gesagt habe, der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist, so. Und ich habe immer versucht, jedem gegenüber gerecht zu sein, aber ich habe natürlich auch das eingefordert. Und was bei mir zum Beispiel überhaupt nicht geht, in dem Moment, wenn mich einer anfasst oder ziehen will, oder dann das habe ich mir nicht bieten lassen. Das kann ich nicht, das darf ich nicht. Das ist auch so ein Ding, das ist nicht schön, aber es gehört leider dazu, auch auf dem Kiez. Früher war es noch schlimmer als heute, jetzt so langsam wird das ein bisschen anders, Gott sei Dank, aber du musstest dich dann auch körperlich manchmal durchsetzen, ja, leider.
Körperlich durchsetzen, du hast schon jemanden mal auf die 12 gehauen?
Musstest dann auch mal eine Ohrfeige verteilen, wenn das drauf ankam, ja. Das musst du dann auch, und witzigerweise, wenn du einen ordentlichen Bugs verteilt hast, dann war auf einmal, haben die Leute das verstanden, was du wolltest, so traurig aber wahr.
Leichte Schläge auf deinem Hinterkopf, weißt du doch, kennst du da den Spruch, ne?
Genau.
Ja, vielleicht ist da wieder was gerade gerückt, was gerade ausgerenkt
war. Ja, es ist traurig, ne? Also ich bin vor allen Dingen, es liegt mir überhaupt nicht. Ich mag das. Ich bin wirklich ein überzeugter Pazifist. Ich finde Kriege ganz schrecklich. Ich mag auch keine Menschen hauen.
Hast du selber mal geboxt?
Ja.
Ja? In das Opas Fußstapfen?
Nee, durch einen Freund. Der hat mich mitgenommen. Ich habe früher Fußball gespielt. Das fing dann irgendwann mit 11, 12. Ich konnte ziemlich schnell wetzen. Fing ja schon an, dass dann auch die ersten Fouls kamen. Und dann, damals haben wir immer auf Grandacker gespielt. Und nach dem Spiel war Modders erstmal mit der Pinzette dabei und holte dann außer Knie, außer Ellbogen da die ganzen Dinger wieder raus. Oder auf jeden Fall hatte ich da irgendwann keinen Bock mehr auf dann. Und dann habe ich kurze Zeit nichts gemacht und hat ein Freund von mir gesagt, du, wir gehen ja zum Boxen. Das war damals, haben wir in Isarbruck gewohnt und in Sülldorf haben wir trainiert. Und komm doch mal mit. Und das habe ich gemacht, weil die Leute, die da hingingen, das waren alles Kumpels von mir und das habe ich da mitgemacht, ja. Da habe ich eine Zeit lang mit trainiert und geboxt. Das hat mir persönlich auch gut getan. Ich war nämlich eigentlich eher immer schüchtern und ängstlich. Eher zurückhaltend auch.
Auch hier als Wirt?
Nee, da kannst du dir das nicht erlauben, ne? Also da musst du schon auch, wenn du hinter Tresen stehst, habe ich gesagt, das ist auch so ein Stück weit die Bretter, die die Welt bedeuten. So. Also du hast auch ein Entertainment dabei, du unterhältst die Leute, du verbindest die Leute vielleicht glücklicherweise auch eventuell miteinander. Auch das ist mir hier und da immer mal gelungen. Aber eben, es ist auch Unterhaltung, ne? Ganz klar. Mhm. Denn sonst können die Leute sich auch mit einem Bierchen zu Hause vom Fernseher setzen und in der Kneipe wollen sie einfach unterhalten werden, ein bisschen was anderes erleben, Menschen kennenlernen, vor allen Dingen, ne?
Ja, welche besonders schönen Momente erinnerst du? Gibt es da welche?
Schöne Momente sind, wenn ich wirklich das geschafft habe, bei mir kamen ja auch viele, viele Jungs und auch Mädels, die wirklich schüchtern waren und wenn ich das dann geschafft habe, die manchmal den einen oder anderen zusammenzuführen von denen. Und da ist auch hier und da tatsächlich mal was draus entstanden. Letztens habe ich wieder einen getroffen. Günther, die sind, glaube ich, mittlerweile über 30 Jahre verheiratet und haben sich bei mir kennengelernt mal. So.
Du bist so der Kuppler vom Kiez, oder was?
Ja. Nee,
das
aber
gibt's
so,
ja gar nicht.
Nee, ja, gut, aber wenn die, na, das gehört ja auch dazu, ne? Und manchmal trauen sie sich, dann trinken sie noch ein Schnäpschen, um eben lockerer zu werden. Und dann erzählt er mir, Mensch, die mache ich eigentlich ganz gerne leiden da vorne. Traut sich aber nicht, ja, dann habe ich doch.
Dann
schon,
holst du die ran.
Ja, na, klar, das gehört ja auch ein bisschen dazu, ne? So.
Weißt du, wie viele Paare du da zusammengebracht hast?
Nee, kann ich dir nicht sagen.
Auch schon einige?
Denke mal, ja. So, oftmals hat das funktioniert. Ja. Und
das ist doch schön.
Also das fand ich jetzt zum Beispiel richtig toll, ja. Die sind weit über 30 Jahre verheiratet.
Ja, schön.
Ja.
Ihr habt ja teilweise schon echt skurrile Gestalten rumhängen auch. Wen hast du da noch so im Kopf aus all den Jahrzehnten?
Wenn du hier stehst, dann bist du eigentlich ja auf alles vorbereitet, so ziemlich. Eine Geschichte, ich habe damals in meinen Anfangszeiten hier mit einem Kellner zusammengearbeitet, der hieß Hoddle und der kannte mich von Kind auf an so und der kannte mich auch ziemlich gut und wir hatten nachts gearbeitet, wir sind um 19 Uhr angefangen und sammelte irgendwas vom Fußboden auf, beziehungsweise er sagte zu mir, gib mir mal eine Serviette, sammelt was vom Fußboden auf, gib mir das hier, nimm mal und das war ein Gebiss. So, ich das Gebiss, und da wusste ich, ekel mich davor. Und hab das so da untergeschmissen, unterm Tresen, wo die alten Lappen alle lagen. So. Da, Hoddle, Mann, das ist doch nicht dein Ernst. So. Hab mich wirklich geekelt. So. Und er hat sich gefreut, ne? Hat sich reingefeixt. So. Und dann saß hier am Tresen einer und der pulte immer mit den Finger im Mund rum. Und dann sagt Hoddle auf einmal zu mir, du Jörne, ich glaube, das gehört ihm. Das hat er bestimmt verloren. Gib mal her. Ne? Ja, ich gebe Hoddle in der Serviette das Gebiss. Der geht zu dem hin und sagt, hier, erzähl, deine Zähne. So. Und der, oh, Hoddle, nimmt die Zähne und haut die, also geht auch nicht auf Toilette, spült die ab oder so, sondern so im Mund rein. Ne? Zack, ist da am Pool. Zwei Minuten später kommt einer von der Toilette. Das war ein Bekannter von mir. Hand vom Mund, Tränen in den Augen. Jörne, mir ist was passiert. Das ist mir so peinlich. Und ich so, was ist denn los? Ja, soll ich mir das gar nicht sagen? Ich habe meine Zähne verloren. So. Ich so, Hoddel. Ich so, das sind nicht seine Zähne. Die gehören ihm. Der zu dem anderen hin. Du, Idiot, gib mal die Zähne wieder her. Der, zack, Zähne, hier, Hoddel. Er zu dem anderen hin, hier sind deine Zähne. Der nimmt das Gebiss, auch nicht zur Toilette, sondern klack, rein, passt, gib uns mal zu saufen. Und weiter ging die Party. Also das war ja so eine Situation, die schon mal so ein bisschen, ich glaube, sowas erlebst du wirklich nur
Ich habe schon lange nicht mehr vor Lachen geweint. Ja, also, ich danke dir sehr dafür.
Also, das waren schon Momente, ja, du denkst, okay, das kann alles nicht wahr sein. Ne? Also.
Ja,
und
schön.
Dann, was eben immer wieder faszinierend ist, ich komme heute, früher habe ich ja wirklich um 4 Uhr immer in den Tresen gestanden. Heute komme ich morgens um 10, halb 11. Wie gesagt, fast jeden Tag. Und dann komme ich auf den Dienstag und bin morgens halb 11 hier. Und die Straßen sind tot, Reeperbahn rauf und runter. Es ist nirgends was los. Ne? Du siehst vereinzelt mal hier und da jemand zum Bus laufen oder so. Und dann mache ich die Tür auf und komme im Hirnschuh rein. Und hier tobt das Leben. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man auch nicht in Worte wiedergeben. Das muss man erlebt haben. Also wirklich, dann sind hier locker 25, 30 Leute drin und sind am Feiern. Aber wirklich Halligalli wie in anderen Gaststätten, freitagsabends 19.30 Uhr oder 22 Uhr. So. Und das auf dem Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, das ist völlig scheißegal. Das, ja. Also, und das ist natürlich schon dieses Außergewöhnliche, ich glaube, das gibt das tatsächlich nicht ganz so oft. Also ich glaube, das gibt es noch selbst auf dem Kiez nicht mehr ganz so oft. Das ist hier schon ein ziemliches Phänomen.
Ja, und andere Leute, jetzt gerade auch in dem Buch von Heinz Strunk, werden ja Leute so mit Spitznamen genannt. Die gab es ja auch wirklich, oder?
Ja, die sind, die hat er natürlich abgeleitet in dem Buch. Das hat irgendwelche rechtlichen Gründe, das hat er mal erklärt. Aber klar, diese Charaktere, die gab es tatsächlich. Also in Wirklichkeit hießen sie dann anders. Bundeswehr-Jürgen oder Grün-Rolf oder wie auch immer. Früher gab es schräge rüber eine Gaststätte, die hieß Dezuch. Und da hat er gearbeitet und er hat meistens bis morgens um 4 gearbeitet. Und wenn er rüberkam, Rolf, gerne gib mir mal ein Pfefferminzlikör und einen roten Geneva. Und dann hat er einen Tampon da rein. Dann hat er die an den Ohren gebummelt und die Geschichte gab es wirklich. Also das sind Tatsachen so. Ne? Das
der ist, hat sich die Tampons in der hat sich die Tampons Gläser in die Ohren gesteckt?
Genau, erst in grün Pfefferminzlikör und den anderen in einen roten Geneva und dann saugt er sich voll. Der eine sah grün aus, der andere sah rot aus. Und dann hat er sich die an die Ohren gemacht und dann hatte er Backbord, Steuerbord. So. Das war so. Und dann hat er Pfefferminzlikör auf Eis getrunken mit einem Schluck Wasser. Ich glaube, dass er irgendwann grün geschossen hat, wohl. Oder keine Ahnung. Das ist. Also,
ja, schön.
Ja, also die Typen gab es. Also das hat. Heinz sich nicht ausgedacht, sondern er hat die abgeleitet so ein bisschen davon. Ne?
Wen gab es da noch so?
Bundeswehr-Jürgen, was Korngisela, was weiß ich.
Die was hat man ist immer denn so, Bundeswehr-Jürgen? Weshalb war, Bundeswehr-Jürgen?
Ja, das war eine Type, der war beim Bund und wollte eigentlich, glaube ich, sogar Berufssoldat werden. Und war aber auch ein bisschen durchgeknallt. Ich glaube, er wollte irgendwann Fallschirmspringer werden und er war beim laufenden Volk da. Und dann ist er besoffen von irgendeinem, in der Kaserne, von irgendeinem Haus runtergesprungen mit einem Regenschirm. Und hat sich dann natürlich erstmal die Beine gebrochen. Und ich glaube, danach wurde er irgendwann auch aussortiert und ist dann kein Berufssoldat geworden.
Und er hing hier rum, ja?
Ja. Der war auch hier, ja. Der War eine ganze Zeit sogar hier. Jetzt habe ich ihn Jahre schon nicht mehr gesehen. Der müsste jetzt auch schon an und bei weit über oder um die 80 sein oder über 80. Also, ne? Also jetzt habe ich ihn schon lange nicht gesehen.
Und Korngisela, wer war das?
Das war, die hat immer ihr Körnchen getrunken und so hat man die teilweise zugeordnet. Damals war Gisela, Monika, Sabine, Karin, die Namen, die gab es ja öfter so, ne? Und dann hat man die, um damit wir die so ein bisschen unterscheiden konnten, hat man das manchmal dann so, ja, das ist Korngisela, Gisela. Die Nachnamen kannte man ja von keinem. Ne? Also egal wer hier kam, Nachnamen sind hier ja wirklich Schall und Rauch. So.
Ein zweiter Vorname ist immer das Getränk.
Ja, damals war das manchmal so, ne? Kolorum Bernd oder Maria Bernd oder was weiß ich. Das war tatsächlich so. Ne? Dann hat man ihm ein bisschen zugehört. Also wir Kollegen untereinander, ne? Wenn wir uns dann und da, ach, das war der. Ne? Ah, nee, das, ah, ja, das war der, der immer Maria. Ja, dann weiß ich wieder, wen du meinst. So, ne? So ging das. Wie gesagt, Nachnamen gibt es ja hier. Heute ist es ja nicht nur so, dass wir nicht nur die Nachnamen nicht kennen. Heute haben ja auch viele allgemein Künstlernamen hier. Ne? Das ist ja auch gang und gäbe, dass der Name, den sie hier angeben, Peter, Klaus oder was weiß ich auch immer, gar nicht der richtige Name von denen ist.
Das ist ja auch
ganz oft. Jo.
Weshalb?
Das sind ja wohl Künstlernamen, keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja auch inkognito sein und wollen gar nicht erkannt werden, wer sie wirklich sind. Oder warum machen sie das denn im Internet alle? Wie nennen die Leute sich denn da alle? Mhm. Ne? Von was weiß ich. Da sind ja auch die Chefs Namen, die da als Pseudonym sind. So, wer da im Endeffekt immer überall hintersteht, das wissen wir ja so gar nicht.
Ne? Ja. Habt ihr hier auch Prominente? Von oder irgendwie Kiezgrößen?
Also vom Kiez kam hier fast jeder mal, klar. Prominente auch immer wieder, ja, klar.
Wen habt ihr da so?
Naja, Heinz Strunk ist ja ein Prominenter zum Beispiel. Er ist ja nicht unbekannt, ne?
Ja.
Und der hat das Buch ja geschrieben, weil er hier als Gast kam. Und dann hat ihn die Geschichte ja, so sagt er das ja auch, förmlich angesprungen, so, ne? So. Und dass Fertig hier kommt, ist ja auch kein Geheimnis. Also, ne? Und da sind auch noch einige andere speziell, die haben dann auch mal den oder den oder den mitgebracht, so. Aber Namen sind für mich Schall und Rauch. Frage mich nicht, wie die heißen.
Ja.
Wenn ich die sehe und sind nett, und dann ist das alles okay, schnacke ich auch mit denen ganz normal. Wenn dann der eine oder andere hier mal kommt und hat vielleicht nicht gleich die Aufmerksamkeit, die er sich erwünscht oder will, und dann kommt dieser Spruch, weißt du eigentlich, wer ich bin? Der hat bei mir sowieso gleich gewonnen.
Nö, weiß ich nicht, sagst du dann?
Ja, nö. Der hat durch Nichtachtung wird er dann von mir belohnt. Oder ja, auch von meinen Leuten. Also das ist immer so, weiß ich nicht. Das ist hier eigentlich ziemlich scheißegal, finde ich jetzt. Ne?
Mhm.
Mit dem Spruch wird man hier nicht wirklich was. Gibt's aber auch einige.
Die Leute draußen, die sich so eine Kiezserie angucken, ist fast alles wahrscheinlich, was sie hier, für die wäre einfach nur hier reinkommen, schon Kulturschock.
Ja, das stimmt. Viele, die hier reinkamen von den Touristen, das Erste, was ich ganz oft gehört habe, oh mein Gott, das habe ich mir viel größer vorgestellt. Das Nächste, was dann war, wenn sie sich hier mit den Leuten unterhalten haben, die hier arbeiten, oh guck mal, der hat ja in ganzen Sätzen gesprochen. Der ist ja unheimlich nett. Oh, guck mal, der hat das Bier gebracht und hat Bitte gesagt oder Danke gesagt. Und also da sind die schon mal total geschockt und fasziniert. Und da denke ich immer, was haben die für ein Bild? Was erwarten die denn hier, wenn sie hier reinkommen? Dass ihnen das Bier um die Ohren fliegt oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wir haben ganz viel positives Feedback, wenn die Leute dann wirklich hier reinkommen und auch ganz oft, dass sie dann auch wirklich wiederkommen und gerne wiederkommen.
Ja,
ja, das muss ja eigentlich schon, heißt das ja, dass das Bild wahrscheinlich im Kopf negativer ist als das, was sie dann vorfinden hier, schätze ich mal. Muss ja damit zusammenhängen. Ne?
Ja, möglich. Aber erinnerst du irgendwelche Menschen, wo du selber dachtest, irgendwie, oder Situationen, wo du dachtest, oh Mann, das kann jetzt echt nicht wahr sein?
Natürlich, also sowas wie, dass hier einem mit einem Typ am Halsband reinkommt und der kommt hinterher gekrabbelt und so eine Sache. Das haben wir erlebt, ja klar, sowas gab's. Sowas,
so eine Domina, ja?
Ja, klar, sowas, ja, weiß ich nicht.
Sowas. Aber wenn hier so eine Domina mit ihrem Sklaven reinkommt, die, ja. Da sagst du auch nichts.
Was willst du denn da bitte zu sagen?
Keine Ahnung. Okay, es gibt schon noch Sachen, die dich auch schockieren.
Hier kommen ja auch viele Mädels, die in Puff arbeiten und im Milieu arbeiten und sind selber mega liebe Mädels darunter und fangen dann an zu erzählen, was sie da teilweise mit den Freiern oder für die Freier da veranstalten. Da gehen dir die Nackenhaare hoch. Also das hört man, das geht da rein und da raus. So, das muss ich auch nicht mit mir rumschleppen oder kranker Scheiß. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, ja.
Erzähl doch nochmal, wie der Name des Ladens überhaupt entstanden ist. Weil das heißt ja eigentlich nicht Goldener Handschuh, wie jeder sagt, umgangssprachlich, sondern zum goldenen Boxhandschuh.
Richtig. Und das wiederum hat mit unserem, mit meinem Großvater zu tun. Und der hat ja als Amateurboxer einige Erfolge eingefahren und hat unter anderem in den 37 war in Amerika in Chicago und hat diese goldenen Handschuh als, das ist so eine offene Amateurmeisterschaft und da haben sie die goldenen Handschuh ihm verliehen. Das ist, ja, die höchste Auszeichnung als Amateursportler, glaube ich.
Hängen die hier irgendwo?
Die hingen hier tatsächlich.
Ah, da.
In der fünften. Nee, das ist nachgemacht, das haben wir mal geschenkt bekommen. Die hingen hier tatsächlich in einer Vitrine. Die haben die ersten 5 Jahre nicht überlebt. Sie sind wirklich irgendwann geklaut worden dann.
Erzähl mal, wie genau du aufgewachsen bist.
Also zu der Zeit, als meine Eltern, die waren ganz jung, meine Mutter war 18, mein Vater 21, haben die tatsächlich das erste Jahr mit mir hier gewohnt. Nämlich hinten, wo heute der Lehrgutraum ist und wo die Darmtoiletten sind, das war damals 2 Zimmer und die haben sie bewohnt. Das erste Jahr, 61 sind sie mit mir dann nach Bahrenfeld gezogen. In einen Schrebergarten. Da durfte man in den Schrebergärten noch wohnen. Und dann haben wir in einem Schrebergarten gewohnt, eigentlich bis mein Bruder geboren wurde. Das war 69. Da hat meine Mutter irgendwann gepöbelt und hat gesagt, jetzt ist gut. Das war natürlich auch sehr klein und sehr, ja, sehr spartanisch alles. Also wir hatten kein Badezimmer, wir hatten eine Waschmaschine, sowas gab es alles gar nicht. Also das kannte die alles nicht und da hat sie gesagt, also jetzt muss was passieren und dann haben sie eine Wohnung bekommen in Isarbrook in so einem Neubauviertel da. Da sind wir dann, ich glaube, 70 hingezogen. Da in der Gegend habe ich gelebt mit meinen Eltern bis 75, 76 und dann sind wir nach Großflottbek, Ostdorfer Weg gezogen. Da haben sie sich dann ein Haus gebaut und da habe ich die letzten 2, 3 Jahre mit meinen Eltern verbracht. Dann bin aber relativ früh zu Hause ausgezogen, weil ich schon immer sehr einen unheimlichen Freiheitsdrang hatte. Ich konnte mich auch schlecht irgendwo unterordnen. Und bei uns gab es damals halt noch diesen Spruch, also solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, ob du 18 bist oder nicht, solange wird gemacht, was wir hier sagen. Und ich hatte die Lehre noch nicht ganz zu Ende, da habe ich mir schon eine Wohnung gesucht. Ich musste raus.
Wie alt warst du da?
19 bin ich gerade geworden. Und da bin ich Bahnfelder Steindamm, meine erste Wohnung. Altbauwohnung natürlich, klar. Und ja, aber toll. Endlich natürlich auch lernen, dass man für sich selber verantwortlich ist. Das habe ich früh gelernt, aber. Ja, ich kam da gut mit klar.
Und wie lebst du heute?
Heute bin ich zum zweiten Mal verheiratet, lebe in Bahnfeld, ist das auch noch im entferntesten Sinne, in einem Altbau-Reihenhaus. Wir haben die klassische Patchwork-Family. Meine Frau hat zwei Kinder mitgebracht, ich habe zwei Kinder mitgebracht. Jo. Jetzt gerade in der Corona-Zeit ist das natürlich ein bisschen schwierig, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn wir zusammen feiern irgendwo, dann kriegen wir schon einen ordentlichen Tisch voll. Also ne, das sind kommt locker 15, 20 Leute kommen wir zusammen. Ne? Nur der engste Kreis so mittlerweile. Mit Kindern und Enkelkindern ja inzwischen auch.
Ne? Ja, bist du Opa?
Oh ja.
Wie viele?
Stolzer Opa, also fünf.
Fünf?
Fünf.
Mensch, was bist du für ein Opa?
Ja, erstmal ein stolzer Opa, so das schon mal auf jeden Fall. Und ich bin nicht so der handwerklich Begabte, aber ich bin der Opa, der mit den Kindern was unternimmt. Ne? Ab Schwarze Berge oder Eis essen oder was weiß ich, vielleicht auch mal über den Dom oder irgendwie so. Das macht Opa gerne mit alles so, ne? So.
Also nicht so der Bastel-Opa.
Nee, handwerklich war ich Gott sei Dank oder leider Gottes völlig unbegabt.
Ja. Und inwieweit arbeitest du, wenn du hier nicht mehr hinterm Tresen stehst, inwieweit arbeitest du jetzt hier noch?
Jeden Tag.
Jeden Tag?
Jeden Tag. So gut wie jeden Tag bin ich hier. Auch jetzt in der Pandemie bin ich fast jeden Tag hier. Das ist vielleicht mal ein Tag, dass ich mal aussetze und sag so heute, dann hat meine Frau irgendwelche Sachen, die sagt so, jetzt müssen wir aber mal das, das und das machen. Dann kann das auch mal sein, dass ich mal einen Tag mal nicht hier bin, aber ich bin eigentlich jeden Tag hier.
Was machst du hier jetzt gerade?
Im Moment?
Ja, bist ja ziemlich alleine hier.
Jetzt bin ich ziemlich alleine hier, aber ganz nebenbei gehören uns ja auch noch die Immobilien. Dann ist da was zu tun. Dann habe ich ja das große Glück, dass Marco, mein ältester Sohn, mich dabei unterstützt hat, da ich da nicht so ein Händchen für habe. Und er hat unsere Website mit auf Vordermann gebracht und einen Online-Shop aufgebaut. Und ja, da haben wir auch immer ein bisschen was um die Ohren. Das habe ich mir auch alles mit angeguckt, weil ich möchte unbedingt auch da immer wieder ein bisschen von lernen, was ich da so sehe. So. Das ist für mich ganz wichtig. Irgendwas nicht zu wissen, ist nicht so schlimm, aber lernen sollte man bis ins hohe Alter. Das darf man nie vergessen.
Ne? Ja, und Online-Shop, was habt ihr da so?
Da bieten wir jetzt die Sachen, die wir hier auch haben, T-Shirts, Jacken. Das Ganze haben wir sogar noch ein bisschen erweitert. Mittlerweile gibt es da Cappies, Tassen, Shirts in verschiedenen Varianten, jetzt Zip-off-Jacken, also Hemden. Das wird immer größer, das Angebot.
Und was steht dann da genau drauf?
Unser Logo. Es ist einmal ein Boxhandschuh, der von einem Lorbeerkranz umgeben ist. Das habe ich schon mal vor Jahren machen lassen. Und darunter steht einfach zum goldenen Handschuh. Mhm. Und das ist einmal links auf der Brust immer und auf dem Rücken, meistens größer. Und bei einigen Sachen machen wir es auch nur auf der Brust. Bei einigen Sachen ist es auch nur auf dem Rücken und so. Und das ist im Moment ganz gut angelaufen. Also das fanden die Leute ganz interessant. Und was wir ganz interessant finden dabei, von wo überall die Bestellungen herkommen. Nämlich tatsächlich nicht nur aus Norddeutschland oder Hamburg und Umgebung, sondern es geht wirklich von München bis Flensburg, von, was war das, Borkum, Norderney, bis Dresden, Berlin, ja, also wirklich quer durch Deutschland, jetzt neuerdings in die Schweiz schon ein paar Mal und nach Irland war das, ja? Irland, ja. Also wir waren völlig baff.
Ja, ihr seid bekannt.
Ja, du bist erschlagen, ne? Also da habe ich ja nie mit gerechnet. Ja. Also auch, was wir eigentlich alleine nach Süddeutschland alles verkauft haben, online-mäßig, das ist unbeschreiblich. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, aber es kann dich ja stolz machen, so eine Bekanntheit, oder?
Ja, das habe ich auch vorher gar nicht so registriert. Ich war ja immer hier und vor Ort und dieses mit dem Online, was wir da jetzt machen, auch über Facebook, das hat Marco dann auch ausgearbeitet, dass wir uns wirklich mit den Gästen im Schnitt einmal die Woche immer, freitags, sonntags, spätestens sonntags einmal mit den Gästen live auf Instagram treffen dann oder über Facebook. Ich bin da nicht so, das ist Instagram, ne? Ja. Ich bin Legastheniker, was das betrifft. Und Marco bereitet das dann immer alles vor. Und dann haben wir eine Stunde, wo wir dann mit den Gästen schnacken und denen ein bisschen erzählen, was wir gerade hier so machen. Und einfach, ja, die mal eine Stunde ablenken und ein bisschen Schabernack erzählen, Blödsinn machen und ja.
Bisschen Leichtigkeit in den gerade nicht so leichten Alltag.
Genau, und auch den Kontakt halt nicht verlieren. Das ist ja auch ganz interessant.
Ja.
Und auch da war ich völlig baff, wie viele Leute sich dafür interessieren. Wie viele Leute uns da folgen und dass die das wirklich interessiert. Also finde ich schon mega interessant und ja, klasse. Zeigt mir, ich bin ja nun wirklich fast 10 Jahre hinter den Tresen raus, dass die Leute, die hier arbeiten, einen guten Job machen. Ne? Dass sie gut ankommen, dass sie das toll weiterführen. Das finde ich gut. Freue ich mich natürlich drüber.
Wie viele Leute hast du hier, die hier arbeiten?
Also direkt hinter den Tresen 10.
Mhm.
Aber Angestellte sind ein paar mehr.
Mhm. Ja, du hast das gerade schon erwähnt. Nebenan hier hat dein Bruder ja die Kneipe Knallermann.
Richtig.
Und ihr seid ja nicht nur Wirte, sondern diese beiden Häuser hier gehören euch auch, ne?
Drei
Häuser?
Drei Häuser sind das, ja.
Okay, wie viele Wohnungen habt ihr da?
Sechs, 21 Wohnungen und drei gastronomische Betriebe.
Ja, und du kümmerst dich darum, ja?
Um die Immobilien kümmere ich mich, alles was den Papierkram anlangt, alles das Organisatorische, in erster Linie ich. Alles was jetzt für irgendwelche Sachen zu machen ist, jetzt Handwerker ranholen und so, das macht inzwischen mein Bruder alles.
Hast du einen Plan, wie das hier weitergeht im Laden, wenn du keine Lust mehr hast?
Einen Plan habe ich immer.
Wie?
Einen Plan habe ich immer.
Einen Plan hast du immer. Wie ist denn dein Plan?
Ja, wie das hier weitergeht, wenn ich keine Lust mehr habe.
Wenn du keine Lust mehr hast oder nicht mehr bist oder weiß der Kuckuck was?
Naja, erstmal hat uns ja jetzt die Pandemie so einen kleinen Strich durch alle Pläne gemacht. Und wie das jetzt durch die Pandemie hier überhaupt erstmal weitergeht, das wird die Zeit ja zeigen. Ne? Das wichtig ist, dass St. Pauli der Kiez im Ganzen übersteht. Nicht nur vereinzelte Kneipen, sondern wirklich St. Pauli sehe ich als Symbiose. So. Das sind viele, viele Kleinigkeiten, ergeben nachher das Ganze. Es geht keiner auf den Kiez, nur um in den goldenen Handschuh zu gehen, zum Beispiel. Oder es geht keiner auf den Kiez, nur um den Silbersack zu besuchen. Natürlich werden wir sind halt sehr bekannt, der Silbersack ist auch sehr bekannt, Ritze und so, klar. Aber nur, wenn nur einer von denen überlebt, das ist nicht gut. Es ist gut, wenn so viele wie möglich davon überleben. Natürlich auch ganz wichtig, die großen wie Docks und solche Geschichten, das ist ganz wichtig, dass die hinterher auch die Türen wieder aufmachen können. Die Clubs und die Musikszene, also in Hamburg, der Kiez hat ja auch eine ganz tolle Musikszene. Das ist ganz wichtig, dass das hinterher wieder zum Leben erweckt wird und auch erhalten bleibt. Das macht viel für den gesamten Kiez aus und da hoffe ich, dass wirklich viele, viele, viele das echt schaffen und drückt da auch wirklich jedem die Daumen, weil bei vielen ist das nicht nur einfach ein Erwerb, sondern bei vielen steckt auch wirklich Herzblut dahin.
Ne? Ja.
Und die machen das auch einige ja nicht erst seit ein paar Wochen, sondern schon seit Jahren oder sind auch reingeboren oder Jahrzehnten. Also für mich ist das hier ja auch ein Stück meines Lebens. Ne? Das ist ja nicht nur der goldene Handschuh, wo ich mein Broterwerb habe, sondern es ist auch ein Teil von mir, definitiv. Ich habe immer gesagt, das hier ist hier mein Wohnzimmer.
Ja. Bist du da im Austausch mit anderen? Weißt du, wie es um die Läden steht?
Ja, klar. Wir sind im Austausch mit anderen. Und Es ist ganz wichtig, dass, wie gesagt, so viele wie möglich überleben und das überstehen.
Aber weißt du von welchen, die jetzt schon sagen, wir geben auf, wir sind raus?
Da sind ein paar Ältere, die mit Sicherheit nicht weitermachen. Also ich denke mal, Rosi macht noch weiter, solange sie kann, ne? Die ist auch ziemlich tough und ich traue der auch zu, solange sie lebt, wird sie das am Leben erhalten da und das wird auch hinterher noch weitergehen in ihrem Namen. Da werden sich mit Sicherheit einige finden. Da werden 30% in der Hamburger Gastronomie werden es nicht überleben. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Speziell in der Kneipengastronomie. Weil Kneipengastronomie ist ja auch so, dass da haben einige vielleicht auch hier und da ein paar Rücklagen. Aber viele von denen leben auch wirklich gerade von dem, was sie da verdient haben, umgesetzt haben. Und die haben halt nicht so riesige Rücklagen. Und die können vielleicht ein Vierteljahr überbrücken. Aber letztes Jahr hatten wir alleine 17 Wochen die Läden zu. Das ist ein Drittel des Jahres. Das ist unbeschreiblich. Und wie das dieses Jahr wird, das ist ja noch gar nicht abzusehen. Ne?
Ja.
Da brauchen wir uns nichts vormachen. Vor Ostern geht die Kneipe oder überhaupt die Gastronomie, Restaurants vielleicht irgendwie mit Abstandsregelung, aber sowas wie hier, Gaststätten, Barbetriebe oder Docks oder so, das wird vor Ostern im Leben nichts werden.
Mhm.
Wenn überhaupt.
Haltet ihr das durch?
Wir hier? Mhm. Ja, wir haben halt den Vorteil, dass das eben die Immobilien uns gehören. Das
gehst du denn als Vermieter da auf deine Mieter ein?
Na ja, klar.
Hilfst du denen?
Ja. Wir haben einigen geholfen. Hier wohnen viele, die auch selber auf dem Kiez arbeiten. Wir wissen ja, wie die Situation ist. Ja, und wir haben da auch einigen gestundet, aber eben auch nur. Ne? Ist klar. Du kannst ja nicht die Miete komplett erlassen. Auch wir haben immer noch unseren Abtrag zu zahlen. Wir haben das Geld ja nicht mal eben so hingelegt, sondern wir haben das teuer aufgenommen damals und haben das ja heute noch abzuzahlen, immer noch.
Aber nochmal zu deinem Plan. Wie geht's ohne dich hier weiter?
Ohne mich? Ja, also jeder ist ersetzbar, das ist mal ganz klar. Ne? Und weitergehen wird's immer. Und definitiv habe ich noch mindestens wahrscheinlich 10 Jahre zu arbeiten. Ja, denke ich mal so an und bei.
Und das gerne?
Unbedingt, ja. Ja. Also ich, jeder Mensch, ich bin nicht von überzeugt, jeder, wenn er noch den tollsten Job hat, steht mal einen Tag auf und sagt, oh, heute habe ich keinen Bock und oh, verdammt, ich habe keine Lust. Und das habe ich auch mal, na klar. Ich stehe auch mal und so, scheiße, jetzt habe ich keine Böcke. Aber es nützt ja nichts, ne? Zack, und dann musst du durch und so. Und ich glaube aber, dass es gut ist und wichtig ist, was um die Ohren zu haben. Ich könnte gar nicht zu Hause sitzen. Ich kann mich beschäftigen, das ist jetzt nicht das Problem, aber ich muss auch was um die Ohren haben. So. Und hier bin ich immer noch gut gefordert und mit jüngeren Menschen auch zusammen. Und das ist ja für mich nach wie vor immer interessant und spannend. Und solange ich gesund bin, möchte ich das auf jeden Fall noch, bis ich 70 bin, ziehe ich das durch. So. Wenn das die Gesundheit hergibt. Ja.
Dann wünsche ich dir für den Laden und für dich selber Gesundheit wünsche ich dir und alles, alles Gute, dass ihr bald wieder aufmachen könnt. Und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich habe zu danken. Bleibt ihr auch gesund.
Danke.
Jo.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 €. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.